Du, wer bist du?
Nicht du, er! Wir stellen dir die Fragen, alter Mann!
Er ist intelligent, perfekt ausgebildet.
Jetzt antworte gefälligst auf meine Frage!
Warten Sie!
What's next? Ideen und Innovationen und Identitäten. Gespräche mit Next-Gründer und CEO Benny Bennett-Jürgens. Wer im Netz nach Next sucht, findet viel über das Unternehmen und sein Produkt, den Selfie-Ident. Verblüffend wenig jedoch über Benny Bennett-Jürgens. Dabei hat er das Technologie-Startup rund um digitale Identitäten gegründet. Gemeinsam mit seinem Partner Carlo Ulbrich. Für Benny liegt die Erklärung auf der Hand. Ihm gehe es vor allem um die Sache, nicht um seine Person. Und so versteht er sich auch als erster Mitarbeiter seines Unternehmens, obwohl er längst den Weg vom Angestellten über den Gründer zum Chef gegangen ist.
Ich glaube, am Anfang ist es halt so, dass wenn man jetzt das Unternehmen gründet, man macht sich nicht zwanghaft gleich Gedanken über das Marketing und auch nicht um die eigene Person. Ja, man hat jetzt die Idee und man verfolgt die Idee und sieht erstmal zu, dass das Unternehmen bekannt wird. Ja, und ich glaube auch, dass das genau das Richtige für uns war, viel auf den Events aufzutreten und viel darüber zu sprechen, was Snack kann und was Snack macht und weniger jetzt über einzelne Personen zu sprechen. Das macht langfristig schon Sinn. Ich glaube auch, dass es einen Wert für die Mitarbeiter hat, wenn sowohl aus den Mitarbeitern halt Personen bekannt werden, als auch wenn man selbst als Gründer ein bisschen bekannt ist, auch wenn man zum Beispiel nach Leuten sucht. Ich glaube, ganz am Anfang ist aber erstmal die Priorität die Marke Next, aber vielmehr eigentlich auch noch das Produkt Next. Ja, also was ist das Produkt, worum geht es dabei und das soll dann nicht vermischt werden mit anderen Themen drumherum.
Das Produkt, die Marke, die Sache, das deutet schon so ein bisschen so an, was dich unternehmerisch so antreibt. Was ist die Motivation überhaupt, als Unternehmer tätig zu sein?
Ich mache gern Dinge, die ich vorher noch nicht gemacht habe. Und ich mache gern Dinge, die...
Immer schon, oder?
Ja, schon immer, weil ich einfach zu viel Langeweile empfinde, wenn ich Aufgaben erledige, wo ich schon vorher weiß, dass ich sie kann. Also ich lebe davon, dass ich eine Aufgabe angehe, wo ich nicht weiß, dass ich sie kann. Weil dann ziehe ich die Motivation da draus und sage, jetzt beweise ich es mir selber und oder vielleicht auch meiner Umwelt, dass das möglich ist. Und deswegen war für mich irgendwann die Konsequenz auch, dass ein Unternehmen, eine Unternehmensgründung die logische Konsequenz daraus ist, weil man sich dann natürlich auch von der Unternehmensgründung bis auch zum jetzigen Zeitpunkt gefühlt alle 3 Monate in eine komplett neue Dimension entwickelt. Und das ist natürlich irgendwie schön für mich, weil das meinem Naturell entspricht.
Das klingt so ein bisschen nach Abenteuerlust. Jetzt hast du aber deine berufliche Karriere in der IT eines großen europäischen Versicherungsunternehmens begonnen und du bist eigentlich dort bis zur Gründung eures Unternehmens geblieben. Wer zu einer Versicherung geht, ist so die klassische Annahme, der hat ein hohes Sicherheitsbedürfnis. Wie groß ist dein Sicherheitsbedürfnis?
Ich glaube nicht, dass ich persönlich ein großes Sicherheitsbedürfnis habe, per se. Von außen betrachtet mag man schon denken, er hat jetzt erstmal 10 Jahre lang in einem Unternehmen gearbeitet und hat dort die Sicherheit genossen. Ich habe aber auch in dem Unternehmen immer Risiken eingegangen. Zum Beispiel nach der Ausbildung war es so, da war das Thema Vorgangsverwaltung von dem Maklerportal. Und die Vorgangsverwaltung in dem Maklerportal wurde damals von einem externen Unternehmen entwickelt und betrieben oder weiterentwickelt. Und ich bin der erste Tag nach meiner Ausbildung bin ich zu dem damaligen Projektleiter gegangen und habe gesagt, ich würde das gerne machen. Jetzt sofort. Weil ich glaube nicht, wir sollten das Know-how intern haben. Wenn man natürlich sofort nach der Ausbildung zu einem Projekt geht, wie die Vorgangsverwaltung, was ist ein zentraler Punkt von so einem Maklerportal, dann guckt eine Projektleiter natürlich erstmal ein bisschen schief an, weil am Ende des Tages bin ich nur ein Auszubildender gewesen. Ich glaube schon, dass ich in dem Unternehmen immer beweisen konnte, dass ich was drauf habe. Trotzdem ist es natürlich ein großer Schritt. Ich habe den Schritt dann machen dürfen und auch dort habe ich dann, glaube ich, Risiken getragen, die nicht zwanghaft jeder andere Eingang wäre. Also ich habe zum Beispiel die Vorgangsverwaltung hatte dann irgendwie 20.000 Zeilen Code, die ich gesagt hatte, die sind unnötig, die können wir wegschmeißen. Habe mir einen Azubi zu dem Zeitpunkt geschnappt und habe neben dem normalen Projektgeschehen, was ja in so einem Konzern immer ein sehr beachteter Punkt ist, ja, also dass die Deadlines müssen eingehalten werden. Und neben diesen Deadline-Einhalten bin ich das Risiko eingegangen, die komplette Vorgangsverwaltung umzuschreiben. Wir haben sie dann von 20.000 Zeilen auf 6.000 Zeilen Code runtergestrippt. Hätte ich das vorher jemandem gesagt, hätte jeder wahrscheinlich gesagt, nein, das darfst du nicht. Wir haben es dann einfach gemacht und das ist das, was meinem Naturell entspricht. Ich mache es einfach, weil ich sehe, ich kann es besser machen, als es vorher war. Und so habe ich mich im Konzern immer weiterentwickelt. Und dann am Ende war dann der Punkt, okay, wir wollen im Konzern mal Apps ausprobieren. Da war ich dann halt auch der Erste, der die Hand gehoben hat. Ich würde das gerne initiieren. Ich würde das Risiko gerne eingehen, was ja aber nicht zuträglich zwanghaft für die Karriere gewesen wäre. Weil aus Karrieregesichtspunkten, wenn das schiefgegangen wäre, hätte das natürlich bedeutet, okay, warum kriegt ihr das nicht hin, eine App zu entwickeln? Ist ja eigentlich, kriegt ja jeder andere da draußen auch hin. Aus der Situation hat sich dann jetzt die Gründung von Nectar ergeben, weil in der Verantwortung der Entwicklung für die Apps dort habe ich festgestellt, dass halt eben der Zugang in regulierten Unternehmen zu Apps für Kunden oder für Nutzer zu kompliziert ist. Und genau daraus hat sich dann eben ergeben, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, das nächste Risiko einzugehen und ein Unternehmen zu gründen.
Aber was ich damit nehme, aus dem, was du erzählst, ist natürlich einerseits diese Begeisterung für die IT. Was dann bleibt bei mir, ist die Frage, IT in einer Versicherung oder in der Versicherungsbranche. Das ist ja irgendwie so ein bisschen wie Feuer und Wasser. Das sind ja so unterschiedliche Mentalitäten, die aufeinandertreffen. Und trotzdem hast du 10 Jahre da durchgehalten. Was war das Faszinierende daran?
Also ich glaube, erstmal von außen betrachtet, ist die Versicherungsbranche, wird sie zu schlecht eingeschätzt, was das Thema IT betrifft. Die Versicherungsbranche war schon immer eine Branche, die ganz, ganz viel mit Daten umgehen musste. Das ganze Thema klassisch so Mainframe, diese riesen Rechner von IBM und Co., die dann in den Rechenzentren stehen. Und auch wenn es alte Technologie war, aber das hat mich auch begeistert. Und in COBOL programmieren, ich habe noch in COBOL programmieren gelernt. Ja, das ist irgendwie eine Sprache, die hat, glaube ich, wurde in den 70ern oder sonst wann erfunden. Und wenn man heute noch COBOL programmieren kann und einen Job sucht, kriegt man wahrscheinlich 200.000 Euro Jahresgehalt, weil die so selten sind, die Entwickler. Ich könnte es mittlerweile nicht mehr, aber damals habe ich noch darauf gelernt. Und auch das hat mir Spaß gemacht, weil es ja erstmal eine Herausforderung ist, das zu verstehen und zu sehen, was man damit bewirken kann. Und das ist natürlich wiederum das Geniale an der Versicherungsbranche. Da haben Unternehmen 10, 14 Millionen Kunden. Das heißt, wenn ich dort eine App entwickle und die dort release, habe ich natürlich einen riesen Kundenstamm, den ich bediene. Und das macht natürlich dann auch einen Stolz, wenn man eine App auf den Markt wirft, die von einer enormen Anzahl an Kunden genutzt wird oder die Dinge, die man entwickelt, betreffen eine enorme Anzahl an Kunden, egal ob sie es glücklich macht oder nicht glücklich macht. Also beides, man merkt den Impact seiner Arbeit sehr direkt und das in der Versicherungsbranche ist aus meiner Perspektive ein gutes Umfeld. Was dann natürlich dazu kommt, ist, ich glaube, man muss eine gewisse Affinität dann haben zu Business. Also man muss natürlich auch irgendwie eine Konnektivität haben, was bei mir daher kommt. Meine beiden Eltern haben in der Versicherung gearbeitet. Ich habe das mein Leben lang, ich bin lustigerweise in dem Unternehmen, wo ich ja dann meine Ausbildung zum Informatiker gemacht habe, bin ich schon in Windeln rumgelaufen. Ja, also ich habe eine persönliche Connection zu diesem Unternehmen gehabt, weil ich da, also auch als ich dort dann lang gelaufen bin, also ich habe ja überhaupt nichts mit der Versicherung zu tun gehabt. Aber es war einfach dann natürlich auch familiär und schön, wenn man dort durch die Flure geht und dann ist da derjenige, der kurz vor der Rente vielleicht schon steht, aber man wird trotzdem zu der Abschiedsfeier eingeladen, weil man mich noch kennt, wie ich in Windeln dort rumgelaufen bin. Ja, also es ist auch eine familiäre Umfeld gewesen, wo ich gesagt habe, es war eine sehr schöne Zeit und ich hätte mir kein besseres Unternehmen für den Start vorstellen können, so, weil es einfach insgesamt alles für mich gepasst hat. Ich habe Riesenspaß an Business, ich habe Riesenspaß an Versicherungen, ich habe Riesenspaß an Technologie und dann war ein familiäres Umfeld, das hat für mich alles gepasst.
Familiäres Umfeld, das verlässt man ja nicht so ohne weiteres. Du hast gesagt, du hast die Gründung von Nectar angesprochen. Was hast du mitgenommen aus deiner Angestellten-Tätigkeit in das neue Venture, wenn man das mal so formulieren will?
Ich glaube, in vielen Konzernen ist das so, dass Angestellte dann gerne mal meckern, okay, das läuft irgendwie nicht so ganz richtig, ich fühle keine Connection zu dem Großunternehmen. Was man aber immer merkt, ist, dass egal in welche Gruppe man geht, die Leute fühlen sich unter ihren Kollegen sehr, sehr wohl. Das ist häufig auch der Punkt, warum die Leute dort nicht kündigen, weil sie halt so einen Alltag haben, der gar nicht im Negativen ein Alltag ist, sondern sie kommen zu Leuten, mit denen sie gerne arbeiten und vielleicht auch gerne einen Klönschnack halten oder wo sie einfach sagen, das sind die Leute, die sind mir und mit denen arbeite ich gerne. Und ich finde, das hat immer schon auch die Konzernstruktur ausgemacht, dass ich aber trotzdem in meiner Gruppe dieses kleine Team hatte. Und das ist, glaube ich, was dann wiederum mir jetzt hier in einem Startup oder in einem jungen Unternehmen natürlich phänomenal auffällt, ist, dass wir versuchen, dieses diese Connection, die man im kleinen Team hat, in das große Team zu bringen. Dass es eben nicht nur ist, es sind nur die 5 Leute, die um mich herum sitzen, mit denen ich jeden Tag gerne zusammenarbeite, sondern dass wir wirklich versuchen, diese Connection über das ganze Unternehmen zu bringen, sofern es uns möglich ist. Gerade jetzt in der Corona-Pandemie ist das natürlich ein bisschen schwierig, so
die Connection aufzubauen. Im Moment ist es ja ein bisschen schwierig, hier eine Connection aufzubauen. Und wenn man ein Team hat, das noch sehr, sehr jung ist, dann stelle ich mir das umso schwerer vor.
Ich glaube, gerade das Junge sorgt natürlich dafür, dass man eine Connection aufbauen kann, weil natürlich ein Unternehmen viel stärkere Prägungen auf junge Menschen haben kann als schon sehr erfahrene Menschen. Die kommen ja auch mit einer gewissen Erwartungshaltung in ein Unternehmen rein. Also von daher sehe ich das erstmal vorteilhaft, wenn man viele, viele junge Angestellte hat. Wir haben natürlich aber auch viele, viele ältere Kollegen, die zum Beispiel auch das erste Mal erleben, wie es ist, wenn man in der Arbeit versucht, mehr darzustellen als nur die Arbeit. Jetzt aktuell ist das extrem schwierig, fällt mir auch extrem schwer. Und ich habe höchsten Respekt vor jedem Großunternehmen oder mittelständischen Unternehmen, das zu managen. Weil wenn man vorher schon nicht die größte Connection hatte und jetzt nochmal mit diesem Abstand, da die Leute zu begeistern, weiterhin hochmotiviert für dieses Unternehmen zu arbeiten. Ich glaube, da entsteht halt so ein durch diesen aus den Augen, aus den Sinn-Prinzip. Ich bin nicht mehr vor Ort, da muss man extrem viel gegenarbeiten und das fällt uns schon extrem schwer, obwohl wir ja vorher eine riesen Connection hatten. Das versuchen wir natürlich dann mit regelmäßigen Videomeetings und so weiter.
Wollte ich mal fragen, was ist dein Mittel, um diese Connection zu halten?
Ich glaube, das eine ist mit Tools. Ja, also, dass man jetzt halt sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie unsere regelmäßigen Treffen per Video, wo man auch 2-3 Mal sagt, mach doch gerne die Kamera an und nicht nur die Stimme oder sowas, weil man lebt natürlich dann auch von dem Bild. Auf der anderen Seite hilft dann, glaube ich, auch, dass und wenn es nur verbal in einem Chat ist, aber das gemeinsame Feiern von Erfolgen. Also indem man halt sagt, pass auf, da ist jetzt Kunde 1, 2, 3 live gegangen. Auch wenn es vielleicht dann gar nicht den, weil der Kunde jetzt vielleicht sogar klein ist, gar nicht den riesen Impact aufs Unternehmen hat. Aber einfach, dass die Leute das Gefühl haben, es geht immer weiter, es geht immer weiter. Und geil, das haben wir jetzt erreicht, da kam der nächste Erfolg. Oder auch, wenn man jetzt einen Award gewinnt, ja. Das klingt dann immer so, das ist so Spielkram mittlerweile, okay, wir sind jetzt 4 Jahre Unternehmen und versuchen immer noch Awards zu gewinnen. Aber das hilft so einer Mannschaft einfach, wenn man sagt, okay, wir kriegen auch von außen immer noch die Bestätigung, dass wir als Gruppe, auch wenn ihr an unterschiedlichen Orten gerade sitzt, aber wir als Gruppe haben das geschafft und haben zusammen mal wieder eine Auszeichnung von außen bekommen.
Wir haben jetzt einen Schritt ganz elegant umschifft. Das ist nämlich dieser Schritt aus der Versicherung raus in die Selbstständigkeit, die Lösung von den familiären Bindungen, der Aufbau neuer Verbindungen. Wie war das, der Tag 1 der Selbstständigkeit?
Ich habe immer so ein bisschen das Glück gehabt, jetzt auch mal bei meinen Entscheidungen im Konzern, dass ich immer gar nicht die Zeit hatte, darüber nachzudenken. Und das war jetzt genauso. Carlo und ich, also ich habe angefangen mit der Idee, so ein bisschen nebenbei schon daran zu entwickeln. Und wir haben uns dann irgendwann auf einen Accelerator beworben. Und da haben wir, es muss so der 3. Juni ungefähr gewesen sein, 3., 4. Juni, haben wir die Rückmeldung bekommen, ja, hey, wir würden euch gerne mit eurer Idee bei uns im Accelerator aufnehmen. Geht am 20.06. los. Ihr müsst in München sein. Also wir sind ja aus Hamburg und Bremen. Oder der Elmhorst besser gesagt. Und ihr müsst dann halt, wie gesagt, in 14 Tagen umziehen nach München. Plus, ich hatte natürlich einen klassischen Angestelltenvertrag mit 3 Monate Kündigungsfrist. Das heißt, alleine um das alles bewerkstelligen zu können, Wohnung suchen, umziehen, kündigen und so weiter, muss man sofort in diesen Umsetzungsmodus gehen. Chef sprechen, können wir das irgendwie möglich machen und so weiter und so fort. Und das war so mein Tag 1 quasi mit dieser Zusage, ihr könnt in den Accelerator kommen, das war so der Tag 1, jetzt fängt der Umsetzungsmodus Selbstständigkeit an. Ohne groß drüber nachzudenken, will ich das Risiko eingehen oder nicht? Ich meine, ich hatte in dem Moment schon ein Kind, hatte sicherlich einen guten Arbeitsvertrag, ein gutes Gehalt und so weiter, aber genau eben, weil das dann so anfing, direkt mit dieser Nachricht, jetzt fängt der Umsetzungsmodus an, war gar nicht mehr die Möglichkeit, drüber nachzudenken, will ich das wirklich? Man hat es einfach gemacht.
Was haben Frau und Kind dazu gesagt? Das Kind vielleicht noch nicht, aber eine Frau vielleicht?
Nee, das Kind war in dem Moment, knapp ein Jahr, 9 Monate. Und das war, glaube ich, so der Moment, das war, glaube ich, das größte Problem für die Frau an der Stelle. So, wo man natürlich sagt, so eigentlich ist so gerade das erste Jahr, man will viel mit Zeit mit dem Kind verbringen. Jetzt willst du in eine komplett andere Stadt, auf der ganz anderen Seite von Deutschland sozusagen. Und ich hatte eigentlich auch vor, 2 Monate in Elternzeit zu gehen. Das waren so die einzigen Gründe, wo wir überlegt haben, so hey, muss das jetzt gerade sein? Wir haben es dann aber gemanagt bekommen, natürlich auch mit Hilfe von den Omas, beziehungsweise meiner Mutter und der Mutter von meiner Frau. Das war so das Wichtigste, da kriegen wir das alles auch organisatorisch gemanagt. Und dann haben wir natürlich einfach, bin ja immer gependelt. Also ich bin ja nicht 6 Monate dann unten geblieben, sondern halt natürlich immer zugesehen, dass wir das Wochenende dann gemeinsam genießen können. Ich glaube auch, dass das noch eine Besonderheit von uns als Gründern und auch von uns als Startup ist. Dass wir beide Frau und Kind haben und 2 Kinder mittlerweile sogar beide. Und wir beide aus 10 Jahren Berufstätigkeit gegründet haben. Und ich glaube, dass das dann dauerhaft auch eine gewisse Authentizität in das Unternehmen bringt, auch gegenüber Kunden. Weil man halt sagt, okay, das sind jetzt nicht irgendwie, die haben jetzt eine fixe Idee gehabt und aus der Uni heraus gegründet und probieren das möglichst schnell hochzuziehen und möglichst schnell zu verkaufen. Sondern das Ziel ist halt schon immer gewesen, wir haben beide Bock, ein großes Unternehmen zu bauen. Wir wissen, wofür wir es auch tun. Und das Ziel ist nicht, möglichst schnell Geld zu machen, sondern ein möglichst großes Unternehmen aufzubauen, wo wir sehr stolz dann drauf sind, was dann natürlich auch eine Wirkung auf die Familie hat, die jetzt sicherlich unter dem einen oder anderen nachtlächtlichen Einsatz leiden muss. Ja.
Das klingt so ein bisschen, wir sind hier in Hamburg, das klingt so nach dem alten Prinzip vom ehrbaren Kaufmann. Ein Unternehmen ist etwas, was über Generationen geht. Das baue ich nicht für mich auf, sondern für die Generationen, die nach mir folgen. Ist so etwas Startup untypisch?
Das kann man so sagen, aber ich mag den Vergleich sehr gerne. So sehe ich uns auch in der Finanzplanung. Lustigerweise auch unsere Investoren, die haben manchmal gesagt, so, ihr könntet vielleicht ein bisschen aggressiver sein.
Bisschen aggressiver, ist das diese Zurückhaltung, ist das so ein bisschen das Versicherungserbe?
Das auch, aber ich glaube jetzt auch so eine wie wir unsere Finanzen managen. Ja, also das ist dann halt so, es wird das ausgegeben, was man hat. Und nicht das, was man vielleicht haben könnte. Und auf der anderen Seite natürlich auch, wenn ein Kunde mit uns spricht oder wenn ein Partner mit uns spricht, wir brauchen keine 5 Verträge haben. Was wir in dem Moment sagen, machen wir auch. Wir ziehen es durch. Und wenn es uns 5 Nächte am Stück kostet, das, was wir jetzt in dem Moment gesagt haben, das halten wir auch ein. Und ich glaube, das ist sowas, was man sowohl natürlich aus Hamburg, von dem ehrbaren Kaufmann kennt, aber ich glaube auch, das ist sicherlich etwas, was ich auch viel in der Versicherungswirtschaft gesehen habe, das ist ein Vertrauensbusiness.
Wenn man das jetzt neben das Bild von der Startup-Kultur stellt, da fällt einem auf, Startup-Kultur, dazu gehört das Bild von Trial and Error. Das heißt, ich probiere es, scheitere, lerne aus dem Scheitern. Das scheint bei euch so ein bisschen ausgeblendet zu sein. Oder was würdest du sagen? Was war dein wertvollstes Scheitern?
die Frage kann ich nur sehr, sehr multidimensional beantworten, weil sie auch ein bisschen gegensprüchlich ist von meinen Antworten. Also wir sind ja in einem hochregulierten Bereich. Wir haben uns gar nicht so Gedanken über diese Regulation gemacht, aber genau das war der springende Punkt, weswegen wir es dann einfach durchgezogen haben. Jemand anders, der sich vorher die Gedanken über all die Probleme, die wahrscheinlich auf einen warten, gemacht hätte, hätte wahrscheinlich gesagt, nee, das ist doch nicht unser Bereich, lass mal was anderes gründen. Also wir sind in dem Punkt sehr naiv rangegangen. Mittlerweile haben wir halt diese Einstellung, es gibt kein Problem, was wir nicht lösen können und das befreit. Weil wir ganz, ganz oft in Fehler gelaufen sind, die wir dann doch gemanagt bekommen haben. Und das gibt einem so viel Selbstvertrauen, dass man mittlerweile einfach an Dinge rangeht und sagt, selbst wenn daraus jetzt ein Problem entsteht, wir werden irgendeine Lösung finden. Wir sind zum Beispiel auch beim Live-Gang, ja, September 2018 sind wir live gegangen. Wir hatten in dem Moment noch 0 bedacht, dass wir einen Kundensupport brauchen. Also wir sind live gegangen und es war überhaupt niemand da, der sich hätte um Nutzeranfragen kümmern können. Und wir sind live gegangen mit einer R&V-Versicherung. Also eine Versicherung, die irgendwie 8 Millionen Kunden hat. Das heißt, Top 5 Unternehmen. Und hätte natürlich ein riesen Ansturm passieren können. Es ist auch relativ viel Traffic entstanden. Und wir haben dann am Sonntag gemerkt, ah, warte mal, da kommen Kundenanfragen rein. Ja. Und dann haben wir uns halt darum gekümmert. Und wir haben es halt innerhalb von einer Woche hinbekommen, das ganze Ticketsystem aufzusetzen, einen Prozess aufzustellen, wie wir die ganzen User-Anfragen handeln und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist dann halt etwas, wenn man sieht, wie schnell man Dinge umsetzen kann, dann geht man halt mit einem hohen Selbstvertrauen an Projekte ran und bricht auch nicht gleich in Panik aus, wenn was passiert. Man sagt, pass auf, kriegen wir hin. Kriegen wir irgendwie hin. Und das ist ein schönes Arbeiten, finde ich.
Jetzt schauen wir uns nochmal, ganz am Anfang haben wir das ja auch gemacht, Produktsache mal an. Ihr seid im Markt für digitale Identifikation tätig. Da gibt es noch andere, die in diesem Bereich tätig sind. Was macht ihr anders als die anderen?
Ich glaube, ganz am Anfang zwei Dinge. Das eine ist wieder der Bezug zu der Versicherungsbranche. Ich glaube, das war eine Branche, die von dem Markt sehr übersehen wurde, beziehungsweise von den Anbietern übersehen wurde, weil die Versicherungswirtschaft einen ganz besonderen Anspruch hat. Wir haben nicht die höchste Regulierung wie Banken und deswegen wurde zum Beispiel viel mit dem Aktivierungsbrief gearbeitet. Der Aktivierungsbrief wurde rausgesendet, dann konnte ich die App benutzen. Das ist natürlich sehr kostengünstig, aber es ist analog. Die nächste digitale Lösung war dann halt das Videodent-Verfahren, was streng reguliert die höchsten Sicherheitsanforderungen erfüllt, aber natürlich sehr kostenintensiv ist. Das heißt, als Versicherungsunternehmen habe ich mir dann gedacht, ist mir das die Kosten wert? Es gab also nichts in der Mitte. Und wir haben uns genau diese Nische gesucht, dass wir gesagt haben, wir bedienen jetzt diese extrem große Industrie der Versicherung mit jeder Deutsche hat 6-7 Versicherungen. Das heißt, ich kann die 80 Millionen Deutschen, oder ich glaube 84 sind wir mittlerweile, potenziell mal 6 als Traffic abfangen, was ich bei den Banken ja nicht habe. Bei den Banken, man hat in der Regel 1-2 Bankkonten. Das heißt, ich eröffne vielleicht alle 10 Jahre ein Bankkonto. Eine Kfz-Versicherung wechsle ich teilweise einmal im Jahr. Das heißt, der Traffic in dieser Branche ist so viel höher als bei den Banken. Er wurde aber sehr übersehen. Das ist so der eine Punkt. Wir haben uns am Anfang sehr nischig auf diese Branche konzentriert. Und der andere Punkt ist, das ist vielleicht ein bisschen die Prägung jetzt, weil einer der Gründer halt ein Softwareentwickler ist. Wir wollten von Anfang an alles selber machen. Und meiner Kenntnis nach sind wir damit sicherlich nicht die absolut einzigen, aber einer der absolut wenigen, die als Unternehmen die komplette Technologie selber gemacht haben. Und damit natürlich auch sehr gut unseren Kunden erklären können, was passiert. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Software extrem schnell und extrem gut weiterentwickeln, weil unsere Leute genau wissen, was passiert in jedem Bereich. Und ich glaube auch, dass wir einen Wert über dieses eine Produkt hinaus schaffen, weil natürlich erstens das Know-how, was wir aufbauen, ein Wert ist, aber natürlich auch die einzelnen Softwarekomponenten, die wir gebaut haben, wir auch wiederverwenden können für andere Themen, die dann wiederum natürlich auch einen Wert schaffen. Und so glaube ich, das sind so zwei Einzigartigkeiten. Wir haben uns am Anfang sehr auf eine Branche spezialisiert, sodass wir einen sehr guten Markteintritt hatten, was vielleicht andere Wettbewerber in dem Moment dann noch nicht hatten. Und auf der anderen Seite, dass wir uns als Technologieunternehmen und nicht als Service Provider sehen.
Wenn man bei euch auf die Website geht, dann findet man so einen schönen Leitspruch. Erfolg entsteht auf dem Weg dahin. Ich habe ein bisschen drüber nachdenken müssen, muss ich offen gestehen. Fand ihn dann aber im Nachhinein ziemlich stimmig. Nur die Frage, die dann geblieben ist, ist, wohin soll denn der Weg führen?
Also wohin soll der Weg führen? Dann gibt es ja, sag ich mal, die eine Dimension ist so dieses Wirtschaftliche betrachtet. Ja, ich sage jetzt, wir haben das Potenzial und wir haben alle auch den Anreiz, ein großes wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Und auch da muss ich fast sagen, da habe ich eher einen sportlichen Ehrgeiz. Wenn ich es geschafft hätte, das Unternehmen mit einer Banking-App hochzuziehen, wäre das für mich auch okay. Es musste nicht am Anfang Identity Verification sein. Mittlerweile habe ich eine große Leidenschaft für das Thema entwickelt und auch ich kann total gerne mir Reisepässe ansehen und gucken, was da jetzt für neue Sicherheitsfeatures drauf sind. Und ich bin glücklich mit einer Bundesdruckerei oder sonst was mich auszutauschen, was passiert da jetzt gerade eigentlich. Aber prinzipiell bin ich in dem Thema, ein großes, wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen aufzuziehen, mit diesem sportlichen Ehrgeiz unterwegs und weniger, was das Thema ist. Was dann aber natürlich auf der anderen Seite zu betrachten ist, ist, ich lebe für Technologie, ich habe Spaß daran, Technologie zu entwickeln. Und das ist das, was ich möchte, wofür das Unternehmen auch steht, dass wir es ermöglichen, und das ist das, was ich in meiner Karriere bisher vermisst habe, jede noch so wilde Idee umzusetzen, ohne dass erstmal gefragt wird, wie willst du das denn schaffen? Ich glaube, ich würde das Unternehmen dann als erfolgreich betrachten, wenn wir sowohl aus Sicht des Kapitals als auch aus Sicht der Leute, die hier arbeiten, als auch aus Sicht der Kreativität wirklich richtig geile Sachen machen können, die auch über uns als Unternehmen und auch über Deutschland und vielleicht sogar Europa hinaus mal eine Strahlkraft bekommen. Damit einhergehend ist natürlich auch wirtschaftlicher Erfolg in der Regel. Aber ich mag zum Beispiel auch gerne, dass wir erstmal Zeit in Forschung stecken, ohne dass da gleich ein wirtschaftlicher Gedanke hinter ist. Aber wie kann ich es bewerkstelligen, dass ich das Alter an dem Gesicht präzise erkennen kann? Ist erstmal die Fragestellung, mich interessiert das aus Sicht eines Technikers, aus Sicht eines Forschers. Und dann kommt aber in dem Unternehmen auch sehr zu tragen, wir werden einen Weg finden, wie wir das monetarisieren können. Wenn ich jetzt sagen kann, okay, wir haben vielleicht auch daraus ein Sicherheitsbedürfnis, dass ich sagen kann, okay, das Gesicht kann ich mit dem Ausweis abgleichen, Punkt 1. Ich kann aber auch sagen, dass das Alter in dem Gesicht auch ungefähr übereinstimmt mit dem Passfoto, was ich dort sehe. Weil einer der Fälschungsversuche in so einem Pass ist halt auch, dass das Alter in dem Pass gefälscht wird. Das heißt, ich kann halt erkennen, okay, das Alter stimmt irgendwie nicht so ganz überein. Und schon kann ich einen Trigger schaffen, der eine Nachkontrolle erfordert. Und so war aber erstmal der Anreiz geschaffen, wie kann ich sehr präzise in einem Gesicht erkennen, maschinell, wie das vermutete Alter dieser Person ist, weil der technische Anreiz dahinter war. Und dann haben wir auch gesehen, wie wir das wirtschaftlich sinnvoll nutzen können. Und das macht Spaß.
Das beschreibt, wohin der Weg führen soll. Aber wenn man, wie gesagt, bei euch auf der Webseite ist, dann wird das Ganze ja auch als Reise beschrieben. Und zwar nicht eine Reise allein, sondern ihr sucht Wegbegleiter. Was muss ich mitbringen, um Wegbegleiter zu werden bei euch?
Forschungsdrang? Nein, also das ist glaube ich, so ein bisschen, also vor allen Dingen Selbstständigkeit auch. Man muss Bock haben, was zu bewegen, außerhalb des Unternehmens, aber auch innerhalb des Unternehmens. Wir haben sicherlich Abteilungen, wo man sagt, okay, da sitzen jetzt irgendwie von 6 Leuten 4 Doktoren. Also klar ist da ein riesen akademischer Background und die Leute fühlen sich auch sehr wohl untereinander, dass sie mit auf Augenhöhe über Dinge reden können, da verstehe ich 2 Worte von. Ja? Auf der anderen Seite habe ich aber jetzt auch, allein schon aus meinem persönlichen Background, sage ich jetzt nicht, man muss unbedingt einen Master mit 1,0 haben. Ich finde, viel merkt man in persönlichen Gesprächen, der passt zum Unternehmen oder nicht. Das ist so die menschliche Seite. Und dann ist es natürlich auch so, mit gewissen Fragestellungen merkt man, wo will derjenige eigentlich hin? Und ich glaube, wenn man merkt, wo derjenige hin will, auch im persönlichen Leben, dann merkt man, ob er einen Beitrag zu dem Unternehmen leisten kann. Weil die persönliche Agenda im Leben passt dann zu der Agenda im Unternehmen und dann treibt man sich von alleine gegenseitig voran. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und für uns natürlich, man muss kein Technik-Nerd sein. Aber man muss Spaß daran haben, was wir mit Technologie bewirken. Also egal in welcher Abteilung, ja, sei es jetzt in Sales oder Kundensupport oder vielleicht auch Marketing. Also ich glaube, man muss halt schon sagen, ich habe Bock mit Technologie, bisschen esoterisch jetzt ausgesprochen, die Welt zu verändern. Ja, aber man muss diesen Anreiz haben, wir erstellen irgendwas in diesem Unternehmen, was einen großen Impact auf die Leute hat. Und ich, das ist genau das, was ich will. Ich will nicht einfach nur irgendwo an einem Schreibtisch sitzen und meinen Job erledigen, sondern ich will auch mich wandeln können und ich will neue Dinge jeden Tag ausprobieren können.
Deine Begeisterung ist spürbar, ohne Frage. Wenn du jetzt, mal zum Abschluss unseres Gesprächs, wenn du jetzt zurückschaust, es ist ja gerade erst mal gut 4 Jahre her, dass du gesagt hast, ich mache was Eigenes. Ja? Der Weg vom Angestellten über den Gründer zum Chef. Wie fühlt sich das an?
Ich erinnere mich noch, als wir die App-Entwicklung initiiert haben, da bin ich damals zu unserem Geschäftsführer gegangen und ich hatte eine riesen Ehrfurcht. So, er saß dann halt auch natürlich in seinem eigenen Büro, dieses Riesenzimmer und man hat dann diese riesen Ehrfurcht, wenn man da reinkommt. Mittlerweile ist mir das 1-2 Mal aufgefallen, wenn so Mitarbeiter zu uns kommen, dass ich mich im Nachhinein gefragt hatte, warum hat er jetzt gerade so förmlich mit mir gesprochen? Weil einem das selber gar nicht so bewusst wird, dass man diesen Wandel durchgemacht hat, dass man jetzt so eine Autoritätsperson sozusagen ist. Deswegen kann ich gar nicht sagen, wie fühlt sich das jetzt an als Chef, weil ich das gar nicht so bewusst wahrgenommen habe bisher, dass ich ein Chef bin. Ich bin immer noch dabei zu sagen, ich will ein Produkt oder dieses Unternehmen voranbringen und ich fühle mich eher auf der Ebene des Mitarbeiters für Nekt. Ich arbeite für Nekt und nicht andere arbeiten für mich. Ich versuche dafür den anderen zu ermöglichen, dass sie das, was sie richtig gut können, umsetzen können und ich fühle mich in dem Moment nicht als Chef oder als Gründer nicht mal. Also als Gründer fühle ich mich manchmal zu Hause, wenn ich dann sage so, geil, du baust gerade dein eigenes Baby auf sozusagen und das ist irgendwas, was dir richtig viel Spaß macht. Das nehme ich für mein privates Leben mit, wo ich sage, das erfüllt mich in meinem Leben, dass ich sage, ich habe ein Unternehmen aufgebaut. Aber im Unternehmen selbst fühle ich mich nicht immer gleich als Chef und ich glaube, manchmal müsste ich mehr in mich hineinhorchen und sagen, okay, wenn du das jetzt so sagst, könnte er das eigentlich ganz anders aufnehmen, er oder sie ganz anders aufnehmen, weil du bist ja gerade der Chef. Dabei wollte ich nur einen kollegialen Rat geben in dem Moment. Ich glaube, diese Wandlung muss ich noch ein bisschen mitmachen. Ja, wie ist man als Chef eigentlich? Ich fühle mich aber auch ganz wohl in der Rolle und ich sehe das auch sehr wertvoll fürs Unternehmen, wenn man eher vorweg geht und versucht, den anderen den Weg frei zu räumen, das umzusetzen, was wir in dem Unternehmen alle planen wollen.
Heißt sozusagen, du als erster Mitarbeiter von Nekt, wenn man das mal so formulieren will, was ist von Nekt demnächst zu erwarten?
Wir nutzen auf der einen Seite die Kompetenz, die wir jetzt mittlerweile aufgebaut haben, um wirklich sehr schnell noch weitere Produkte auf den Markt zu werfen. Das eine wird jetzt, dass wir E-Signaturen anbieten. Ich sehe da noch ein Riesenpotenzial, weil wir können halt unser eigenes Produkt der Identitätsbestätigung nutzen, um dann rechtskonform elektronische Signaturen auszustellen. Das heißt, es passt perfekt zum Unternehmen, es passt perfekt zu der Zeit gerade. Und das ist auch was, was wir im Unternehmen sehr gut hinbekommen, dieses Timing zu managen, dass wir zur rechten Zeit die richtigen Produkte auf den Markt werfen. Und zum anderen ist für uns jetzt ganz groß auf der Agenda, dass wir unser Produkt, die Robo-Ident-Technologie, in ganz, ganz viele Branchen weiter ausrollen. Jetzt haben wir halt die Stabilität erreicht, jetzt haben wir uns in einem großen Markt bewiesen und jetzt fangen wir an, in alle möglichen Industrien das Produkt auszurollen und dann wirklich ist unser Ziel auch, die Nummer 1 in Deutschland zu werden.
Ein spannendes Ziel, ein sehr realistisches Ziel. Ich wünsche viel Erfolg dabei und herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch.
Vielen Dank.
Ideen und Innovationen und Identitäten. What's next?